Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 67 des Freelancer-Podcasts. Heute zum Thema als Freelancer von der Konkurrenz abheben. Wie funktioniert das? Was ist eigentlich Konkurrenz und wie geht man damit um? Bei uns ist Ronja Menzel. Moin, Ronja.
Hi, schönen Abend euch.
Schönen Mittag, du bist ja ganz woanders, gerade bei dir ist Mittag. Magst du dich mal vorstellen und sagen, wer du bist?
Genau, ich bin Ronja Menzel und Freelancerin, bin 29 und habe mich schon während dem Studium als Freelancerin selbstständig gemacht. Gerade bin ich hier auf Panama und arbeite auch ein bisschen von unterwegs, sitze hier in einem Coworking-Space und genieße eben die schönen Seiten am Freelancer-Leben, dass man eben im Februar auch mal ausbrechen kann und nicht den ganzen Winter im Schnee verbringen muss.
Würdest du dich selbst als digitale Nomadin bezeichnen oder ist das nur so gelegentlich mal?
Nur gelegentlich tatsächlich, weil ich habe es mal ausprobiert. Ich war mal 3 Monate reisen, wollte von unterwegs aus arbeiten und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich da nicht der Typ dafür bin, der viel arbeiten kann, wenn die Sonne scheint und dann lieber meine Zeit am Strand verbringe und ich tatsächlich besser arbeiten kann im Regen oder wenn es nicht so schön draußen ist. Mhm. Und deswegen ist es nicht so ganz mein.
Also produktiv wärst du auf jeden Fall irgendwie so Hamburg, die Ecke, das ist alles
wahrscheinlich.
Fast ganzes Jahr wie England oder so.
Genau, das wäre. Ja.
Wie bist du denn Freelancerin geworden? Das ist immer so eine Frage, die wir all unseren Gästen am Anfang stellen, weil es immer die unterschiedlichsten Stories gibt. Wie war deine Geschichte?
Ja, also wie gesagt, ich habe schon während dem Studium, habe ich eigentlich das Studium ganz schön lange rausgezögert. Ich war fast 7 Jahre an der Uni, weil ich schon damals in den Praktika immer gemerkt habe, boah, nee, 40-Stunden-Woche und irgendwie hat man da gar kein Leben mehr. Gerade wenn man ja studiert ist, hat man ziemlich viel Freiheiten, ziemlich viel Freizeit und ich habe eigentlich mein Leben in meinen 20ern sehr genossen und hatte dann totale Angst davor, dass ich dann wirklich von 8 bis 6 jeden Tag irgendwo in einem Büro eingesperrt sein muss. Weil ich wollte schon irgendwas machen mit Texten, mit Schreiben. Und da gibt es halt in meinem Bereich vor allem Jobs in Agenturen, in Redaktionen. Ich habe ein Praktikum gemacht beim TV, beim Radio. Aber eigentlich hat mich am meisten immer gestört, dass man da wirklich 8 Stunden am Tag, teilweise 9 mit Mittagspause eingesperrt in einem Büro sein muss und das von Montag bis Freitag. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich mir gedacht habe, was kann ich stattdessen machen? Und bin dann auf einen Artikel von Conny Bisalski damals gestoßen, auch zum digitalen Nomadenleben tatsächlich, und dachte mir, wow, genau das will ich. Und der einfachste Weg ist wohl eben Freelancer zu werden, dass man einfach freier entscheiden kann, wann man wo und wie lange arbeitet.
Bist jetzt aber sozusagen nur so Teilzeit-Nomadin.
Genau.
Ist das der Begriff?
Ja.
Ich weiß, in der Branche gibt es so richtig viele Begriffe für alles. Irgendwie so Halbnomade oder so. Ich glaube irgendwie.
Ja, tatsächlich. Eben arbeite ich die meiste Zeit schon von München aus, weil ich auch gemerkt habe, dass es einfacher ist, Kunden zu bekommen, wenn man tatsächlich auch manchmal ab und zu vor Ort sein kann. Und weil ich eben meine Freunde da wohnen und ich war eben 3 Monate auf Reisen, war dann. Ich finde, das digitale Nomadenleben kann teilweise ziemlich einsam werden, aber ich finde es eben schön, im Winter auch mal länger weg zu können und es hat Vor- und Nachteile, aber ich bin schon ziemlich heimatverbunden und kann eben auch besser arbeiten, wenn es nicht so schönes Wetter ist.
Ja, muss ja nicht immer gleich all-in sein.
Genau, sondern. Eben.
Ja, außerdem, es geht ja hier um München, also es gibt ja keine schönere Stadt.
Ach ja, finde ich auch, ja.
Ja, ich weiß schon, wir haben heute hier 2 München im Podcast. Nee, kommt es ganz gut. Ich finde, München ist ja eine sehr, sehr, also hier letztendlich boomt ja in München ziemlich krass die Wirtschaft. Dementsprechend ist auch die Konkurrenz relativ präsent. Und damit sind wir auch tatsächlich bei unserem heutigen Thema. Wie definierst du für dich Konkurrenz?
Also Konkurrenz ist ja immer das, wovor ganz viele Freelancer vor allem Angst haben. Ich kenne ganz viele Kollegen, die sagen, die am Anfang auch zu mir gesagt haben, was, du willst jetzt auch noch Texterin werden und es gibt doch schon 1000 Texter auf dem Markt. Und ich habe eigentlich immer gesagt, das war so mein Spruch damals, ja, es gibt hier in München auch 1000 Pizzerien und trotzdem eröffnet an jedem Tag irgendeine neue Pizzeria, weil sich jede doch wieder von anderen unterscheidet, sei es von Lage, sei es von Speisekarte, von Service, von Zutaten und so ist es auch beim Texten. Also du kannst dich immer ein Stück abheben und selbst wenn es schon 1000 Texter gibt, da braucht man sich davon nicht abschrecken lassen, weil keiner ist Konkurrenz, du bist deine Persönlichkeit, du bist deine Marke.
Das liest man immer wieder in Gruppen so, dass Leute schreiben, wie mache ich das, die Branche ist doch schon so voll,
genau.
Ist es, lohnt sich das noch und so. Also dein Tipp an die Leute wäre dann einfach, ja, lasst euch nicht davon abschrecken und es gibt immer noch irgendwie einen Platz im Markt, oder hast du konkret einen Tipp für Leute, die da Angst haben?
Also generell, dass es viel Konkurrenz gibt, ist ja kein schlechtes Zeichen. Es heißt eigentlich nur, dass auch viel Nachfrage besteht, würde ich mal sagen. Weil sonst würde es ja gar nicht so viele Texter und Werbetexter und WordPress-Leute, Fotografen, Programmierer, was whatever geben, wenn die Nachfrage gar nicht so hoch wäre. Es geht wirklich nur darum, dass du für dich, auf dich schaust vor allem und nicht dich die ganze Zeit von anderen ablenken lässt, was die so machen, sondern kümmere dich wirklich um dein Business, bau dir eine Marke auf, spezialisiere dich in deinem Bereich und dann brauchst du überhaupt keine Angst vor Konkurrenz zu haben.
Also wir sind ja generell auch immer der Meinung, Konkurrenz hilft dir letztendlich. Also es gibt ja eigentlich keine Konkurrenz so richtig zwischen Freelancern, mehr eine Kooperationsmöglichkeit. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, dass es irgendwie gerade so viele Leute gibt, die das machen. Also ich bemerke das immer in der Informatik. Also es gibt eben WordPress-Leute, es gibt Webdesigner, es gibt Webentwickler, es gibt da, also es gibt ja tausend verschiedene Nischen und die funktionieren ja irgendwie alle. Also es gibt ja immer noch jeden Tag neue Profis da irgendwie. Und ich finde, das war bisher auch mal ein super Zeichen. Das hat mir irgendwie immer gesagt, ja, das geht weiter. Da kommt mehr zurück.
Total. Und wie du auch gesagt hast, eigentlich unterstützen sich die Freelancer auch oft gegenseitig. Die Erfahrung habe ich auch absolut gemacht, weil ich habe jetzt, umso länger man Freelancer ist, umso mehr andere Freelancer lernt man auch kennen. Ich arbeite ganz eng mit jemandem zusammen, der WordPress-Seiten macht. Jedes Mal, wenn er eine Texterin braucht, ruft er mich an. Jedes Mal, wenn ich für meinen Kunden noch eine WordPress-Seite obendrauf zu den Texten brauche, rufe ich ihn an. Also das ist wirklich gar kein Problem. Aber auch sogar innerhalb derselben Branche. Also ich habe eine andere Texterfreundin, die textet halt, schiebt mir auch mal Texte weiter, wenn sie gerade zu sehr ausgelastet ist und ich schiebe ihr Texte zu. Und es gibt wirklich genug Jobs für alle und ich glaube, gerade wenn man dann auch jemand anders mal was von seinem eigenen Kuchen abgibt, dass dann auch wieder ganz viel zurückkommt.
Richtig, das habe ich auch immer genauso erlebt. Also wenn ich was abgegeben habe, kam irgendwas zurück oder man hilft bei jemandem und da kommt immer was zurück. Also das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und ich finde es gerade bei Textern immer ziemlich interessant. Also Texter, da habe ich auch schon so oft drüber nachgedacht, wie, also ich glaube, ich hatte in jedem Projekt irgendwie meinen Text da irgendwann mit dabei. Ich glaube, das ist auch gerade da eine Nische, die ja ziemlich ausgelastet ist. Jetzt wäre die nächste Frage ja so ein bisschen so, wie würde man sich abheben, wenn der Konkurrenzmarkt so dicht besiedelt ist, dass man sich irgendwie abheben muss von seinen Mitbewerbern?
Also wie ich ja vorher schon gesagt habe, ganz wichtig ist das Thema tatsächlich Spezialisierung. Wenn du jetzt angenommen, also ich kann jetzt ja von mir aus mal sagen, wie es jetzt bei mir war. Ich habe jetzt für meinen Blog, ich blogge ja noch nebenher auf Generation Y und ich wollte mein Pinterest ein bisschen ausbauen und habe da eine virtuelle Assistentin gesucht, die sich wirklich mit Pinterest auskennt. Und da haben sich ganz viele Leute beworben, die wirklich alles anbieten in Sachen virtuelle Assistenz. Und es hat sich eine beworben, die nur Pinterest für Blogger anbietet. Das heißt, sie hat sich auf Pinterest spezialisiert. Und sie hat sich auf Pinterest für Blogger spezialisiert. Sie hat sich zweifach spezialisiert, einmal in Sachen der Branche und einmal auf eine Art und bietet eben nicht alles an. Genauso wie ich es beim Texten, mache ich es beim Texten auch. Ich bin SEO-Texterin für Werbetexte und ganz am Anfang habe ich auch alles angeboten, Bewerbungstexte und Lektorat und journalistische Texte und was Facebook-Ads, Social Media. Und jetzt werde ich mich immer spitzer aufstellen in Sachen SEO-Texte für SEO-Optimierung für Werbetexte, Webseiten. Und das, wenn ich dann mal online gefunden werde, dann wird sich der Kunde immer eher für mich entscheiden, wie für jemanden, der eben alles anbietet. Weil er dann sicher ist, ich bin gut in dem, was ich mache, weil ich mich ja darauf spezialisiert habe. Ich habe es wahrscheinlich schon viel öfter gemacht und ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Und das kann jemand, der alles anbietet, der kann gar nicht so ein tiefes Wissen haben wie jemand, der sich auf eine einzige Branche und auf eine einzige Textart oder Social Media Art spezialisiert hat.
Und das kann man ja echt beliebig tief gehen lassen. Ne? Du kannst ja wirklich so spezifisch nachher werden, dass das irgendwann auch komplett außer Konkurrenz bist. Muss natürlich schauen, dass es irgendwie noch einen Markt gibt, dass
genau.
Es irgendwie Leute
gibt.
Ja. Aber was immer so ein Thema ist, was wir vielleicht, das war jetzt so ein schöner Ball, den du zugespielt hast, Thema Akquise. Was ist bei dir so primäre Akquisekanäle, die du in deiner Nische nutzt?
auf jeden Fall Xing und LinkedIn. Da habe ich sehr viele Erfahrungen oder gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe fast all meine großen Kunden über Xing und LinkedIn. Da habe ich jetzt auch ein Webinar dazu gehalten, tatsächlich Kundengewinnung über Xing, weil mich ganz viele Leute immer fragen, wie schaffst du das? Und da geht es auch wieder um Spezialisierung und Keywords, weil ich da viel über Keywords gefunden werde, auch von Personalvermittlern für Kunden. Also nicht nur die Kunden selbst suchen dort, sondern viele Personalvermittler, Freelancervermittler. Und die, also ich kriege da bestimmt ein, zwei Anfragen pro Monat tatsächlich. Das läuft bei mir fast am besten, ja.
Das ist interessant. Du mal den Top-Tipp mal nennen, den du bei Xing tatsächlich verwendest?
Also wie gesagt, die Keywords, du kannst ja ganz oben eingeben, wenn du jetzt da wieder alles eingibst, also ich habe wirklich nur SEO-Optimierung, Newsletter-Kampagnen, Content-Marketing und viele geben viel zu viele Sachen an und wirklich alles. Okay. Und ich gebe nur die Keywords an, auf die ich gefunden werden will. Dann natürlich brauchst du ein ganz gutes Foto, habe ich in meinem Webinar klar gemacht, weil ganz viele bei Xing haben ein schlechtes Foto einfach. Und ich glaube, dass auch ein gutes Foto viel ausmacht, wenn ein Personaler auf dich kommt oder ein Kunde auf dich kommt. Und dann gibt es einen, so einen Knopf, der heißt Expand Your Network. Also da werden dir wirklich Leute vorgeschlagen, die schon in deiner Xing machtest, die, mit denen du schon vernetzt bist, so eine Art. Mir werden da immer ganz viele Webseiten, Werbetexter oder auch viele CEOs und Chefs von großen Firmen vorgeschlagen. Und denen biete ich ganz einfach Anfragen an, wortlos tatsächlich. Da kannst du immer so add. Und da schreiben mir auch ganz viele zurück, ah, danke für die Kontaktanfrage. Wir suchen tatsächlich gerade eine Texterin und
Witzig.
Interesse. Genau.
Cool. Glaubst du, dass Xing Premium notwendig ist? Oder?
Also ich habe keins tatsächlich. Bei Premium kannst du halt noch so drei Sachen hervorheben, glaube ich, aber die Basic-Mitgliedschaft, weil ich am Anfang dachte, ach Xing, wer weiß, ob ich da überhaupt was bekomme. Mhm. Aber bei mir funktioniert es gut, ja.
Ja, ist witzig, weil wir hatten jetzt gerade letztens in unserer Facebook-Gruppe, habe ich mal gepostet, was sich so als bewährte Akquise-Kanäle bei mir und generell im Netzwerk so gesammelt hat. Mhm. Und da habe ich dann Xing auch geschrieben und dann kam auch viel Feedback zurück von wegen, ah was, Xing, da kommt nur Schrott, das ist nur Trash, da habe ich in 4, 5 Jahren, die ich bei Xing bin, nur Mist bekommen. Aber schön, dass man auch mal so das Gegenteil.
Genau, ja eben, ich habe es auch ganz oft gehört, aber ich habe Xing empfohlen bekommen von einer anderen Freelancer-Texterin, die mir das auch sehr empfohlen hat, die ihre Kunden über Xing kriegt und ich habe mein Profil genau nach ihrem eingerichtet und also jeder kann auch gerne mal auf mein Xing-Profil schauen. Ich glaube, es liegt eben ganz viel an Keywords, Fotos und diesem Adden von Leuten.
Mhm. Haben wir da so ein Best Practice dann jetzt? Genau. Können wir mal verlinken schon.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe es heute ausprobiert, mal jemanden darüber zu akquirieren. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Persönlich angeschrieben.
Auf Dieter. Ich bin, ja, er hat eben gesagt, so, also, er sucht quasi Austausch im Marketingbereich. Und da dachte ich mir, komm, ich versuche es mal über ein Austauschprogramm. Bin jetzt gespannt, was dabei rauskommt. Mal so ein Experiment.
Halt uns auf dem Laufenden, Lukas.
Genau. Mach
ich das damit passiert. In der nächsten Folge.
Genau. Ich würde gerne nochmal das Thema Kooperation aufgreifen. Was haben wir eben schon kurz angeschnitten? Und würde nochmal einen Gedanken quasi ergänzen. Und zwar, wenn man selber noch am Anfang steht und sich vielleicht denkt, oh, meine Konkurrenz, die sind so weit, die haben so viele Aufträge. Man hat ja nur begrenzt Zeit. Also irgendwann hat auch jeder, man kann noch so viel Hustle und Work, weiß ich nicht, von morgens bis abends machen. Irgendwann hat man keine Zeit mehr, um an Projekten zu arbeiten. Und dann ist ja der Punkt, wo erfolgreiche Freelancer Sachen outsourcen. Das heißt, selbst wenn man dann in der Konkurrenz dieser Person steht oder umgekehrt, man ist diese Person, die jetzt so viele Aufträge hat, kommt ja dieses Thema Outsourcing irgendwann sowieso auf einen zu und dann arbeitet man mit anderen Freelancern in der gleichen Branche zusammen.
Absolut, ja. Das habe ich jetzt die Erfahrung auch zum ersten Mal selbst gemacht, dass ich auch Unterstützung brauche, um überhaupt meine Aufträge alle dann noch zu bekommen.
Ja, das ist irgendwann, also das ist vielleicht so ein Gedanken, den man sich ins Gedächtnis rufen sollte, wenn man sich so Konkurrenzgedanken macht, weil irgendwie, es kann einem, also der Mensch kann dir nur so viel Arbeit wegnehmen. Irgendwann ist auch seine Zeit erschöpft. Und vielleicht sind das auch Kunden, die ganz andere Anforderungen haben, vielleicht, ne, gar nicht in dem Segment sind oder so.
Total. Und wie du dich immer total abheben kannst, finde ich noch, von der Konkurrenz ist, dass du ja eigentlich deine Persönlichkeit ist ja wirklich, also ich finde, es gibt keinen Unique Selling Point mehr in unserer heutigen Welt, das man ja oft hört, weil alle Angebote sind irgendwo vergleichbar mittlerweile und es ist sehr schwierig, wirklich noch was total Einzigartiges zu machen. Aber was immer einzigartig ist, ist ja tatsächlich deine Persönlichkeit. Und wenn schon die Art, wie du E-Mail schreibst, wie du telefonierst, ob du flexibel auf den Kunden eingehst oder eher sagst, nee, ich arbeite nur von 10 bis 5, dass du da wirklich sehr Grenzen setzt, das ist ja alles schon mal total einzigartig. Und wie du arbeitest, ob du gewissenhaft bist, in welchem Ton du die Texte schreibst. Und dadurch hebst du dich ja immer schon von der Konkurrenz ab. Und wenn das deinen Kunden gefällt, dann weißt du auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und dann wirst du auch weiterempfohlen, was ein auch ganz wichtiger Kundenakquise-Punkt ist. Denn zufriedene Kunden werden dich immer weiterempfehlen und dadurch wird dein Netzwerk schon generell viel mehr wachsen.
Ist die zweithäufigste Auftragsquelle, glaube ich, oder? Ich glaube, zweithäufigste. Also laut, was war das, Freelancer Kompass oder sowas? Irgend so eine Studie von vor einem Jahr. Oder?
Was ist die häufigste?
Ich glaube, das war das Netzwerk einfach, das persönliche. Also theoretisch könntest du sagen, genau. Ne, das ist auch irgendwie Netzwerk, aber war in dem Fall irgendwie gesondert aufgeführt, glaube ich.
Total. Deswegen muss man auch, umso länger man Freelancer ist, umso weniger Angst muss man theoretisch haben, weil dein Netzwerk ja immer größer wird.
Ja, stimmt. Also Netzwerk ist ja sowieso, wenn du ein alter Hase bist, irgendwann läuft 99% da. Alter Hase in der Branche, der bärtige Freelancer. Dann hast du irgendwann dein Netzwerk, das für dich regelt, sag ich mal. Und dann, klar, wirst du dann auch irgendwann nochmal akquirieren müssen vielleicht, aber das meiste kommt über Empfehlungen, über Leute, die dich kennen.
Absolut, ja.
Du hast angesprochen, dass man sich in der Nische halt positioniert. Wie wichtig ist deine Website dabei? Also spielt das für dich eine sehr große Rolle bei der Akquise von Neukunden oder ist das nicht so?
Also am Anfang finde ich gar nicht wichtig. Viele denken nämlich immer, sie brauchen eine Website, bevor sie starten. Aber nee, brauchst du nicht, weil deine Website wird eh nicht gefunden. Wenn deine Website eben irgendwie carolinmeier.com heißt, dann wird das niemals gefunden werden. Und auch so, die Website ist eigentlich nur eine Visitenkarte, eine digitale Visitenkarte für den Kunden. Wenn er schon auf dich gestoßen ist, dass du ihm dann nochmal sagen kannst oder wenn du ihn akquirierst, schau her, so, das ist meine Website, hier siehst du vielleicht meine Arbeiten oder irgendwas. Im Grunde ist es aber kein Mittel zur Kundenakquise, ist dann nur, um deinen Kunden vielleicht am Schluss noch zu zeigen, wie du arbeitest und was du machst. Und es wirkt halt dann schon irgendwann professioneller, wenn du eine Website hast. Also ich bin gerade dabei, meine Website neu zu machen, weil mir meine erste Website auch überhaupt nicht mehr gefällt. Aber ich habe die vielleicht wirklich nur 3-4 Kunden geschickt und mehr haben auch nicht danach gefragt.
Ich habe so an SEO gedacht, ne? Weil du sagst Nische und wenn da Kunden dann kommen, dann ist ja vielleicht SEO irgendwie total der Faktor, dass man...
Genau, aber dann brauchst du halt einen Blog tatsächlich auch auf der Website. Ja. Dann ist es schon möglich, gefunden zu werden, aber nicht, wenn du jetzt einen One-Pager hast, wo nur dein Name steht und deine Dienstleistung.
Da ist ein One-Pager ja generell bekannt für nicht so praktisch zu sein, für SEO.
Ja.
Aber, also witzigerweise, ich habe einfach seit 5 Jahren dieselbe Website online. Ich habe irgendwie, habe die einmal gemacht, irgendwie zeitlich habe ich es geschafft.
Seitdem
habe ich
nicht mal mehr drauf geschaut. Und das als Webdesigner, ey, furchtbar.
Ja, also die ist halt auch so peinlich, da ist irgendwo ein Fehler drin im Text, da war ich wohl ein bisschen müde, habe geschrieben, wir beraten Sie auch gern zu unserer Beratung. Da steht da seit 5 Jahren drauf.
Ja.
Also ich muss gestehen, also ich kriege immer wieder begeisterte Zusagen, irgendwie so, ja, ich habe deine Website gesehen, sieht super aus. Finde ich faszinierend, also nachdem ich sie 5 Jahre...
Haben die sich richtig damit befasst, so.
Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie strange. Aber mach's jetzt auch gerade mal neu. Ich glaube, die Website ist mehr auch so ein laufender Prozess. Da setzt man sich mal dran, wenn man Lust hat. Oder man setzt mal seine neuen Erfahrungen um nach ein paar Jahren. Aber ist auch mehr so ein mitwachsendes Kind so ein bisschen.
Siehst du dann, wie viele da draufklicken? Oder?
Ich weiß nicht mal, ob ich ein Tracking tue. Ich habe da auch ewig, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe mittlerweile ein paar mehr, noch andere Seiten oder von Projekten und so. Und da sehe ich zum Beispiel Zugriffszahlen drauf und das funktioniert immer ganz gut. Aber auf meiner eigenen ist halt mehr ein Portfolio. Ich finde, das ist immer das Wichtige bei der Website, wie du es gesagt hast, dass man mal was sieht.
Ist dein Blog ein Faktor für dich? Also in Sachen Kundenakquise, kommen da Leute drüber?
An mich jetzt?
Mhm.
Sorry, warte, ich habe den Anfang nicht verstanden.
Achso, ist dein Blog für dich ein Faktor? Also kommen da Leute auf dich zu?
Also tatsächlich ab und zu, ja. Also nicht jetzt total häufig, aber bestimmt schon 4 Mal oder so haben mich Kunden angeschrieben, die mir geschrieben haben, ihnen gefällt der Blog so gut und ob ich für ihre Firma Content Marketing machen könnte.
Ach cool.
Genau. Ja. Und ich glaube eben, mein Blog ist ja Generation Y, also jetzt nicht so nichts, was jetzt die Firmen unbedingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht finden. So, wenn du aber dann einen Blog schreibst, wo es eben um Content Marketing geht oder um, keine Ahnung, Webdesign, Fotografie, dann ist es halt, glaube ich, sehr viel effektiver noch.
Ja, es ist halt so, wir haben gerade in der letzten Folge über Side-Projekte gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für dich eher ein Side-Projekt ist oder ob das schon zu deinem Primärding geworden ist, aber bei Side-Projekten ist es ja so, dass du das wirklich super nutzen kannst, um Kunden einfach zu zeigen, was du noch so drauf hast. Ne? Genau. Also schöne Referenz einfach.
Mhm. Voll. Und ich habe durch das Bloggen halt auch WordPress gelernt, Newsletter erstellen gelernt und jetzt biete ich meinen Kunden das auch alles mit an, wenn die jetzt mal schnell irgendwas auf ihrer WordPress-Seite eingebunden haben wollen, und das würde ich ohne den Blog da gar nicht können, dann hätte ich mich gar nicht damit beschäftigt.
Ja genau, Weiterbildung ist auch so ein Faktor, ne? Dass man Sachen ausprobieren kann, die man für Kunden sonst natürlich nicht anbieten kann, wenn man sie nicht drauf hat. Also du kannst ja nichts verkaufen, was du noch nie gemacht hast.
Genau.
Also bei wenigen Kunden geht
das schon.
Kommt man also schon manchmal mit durch, aber wäre jetzt hier kein Tipp an dieser Stelle. Ja, sonst so eine Sache, auch wieder inspiriert von so Facebook-Gruppenbeiträgen, da kann man irgendwie generell viel Inspiration für Themen herziehen. Oft so ein Ding, wo Leute schreiben, oh, wenn ich die Arbeiten von, auch gerade bei Designern, ne, wenn ich die Arbeiten von anderen Leuten sehe, dann werde ich so neidisch und denke mir so, oh, das kann ich niemals. Und wie ist das, was würdest du solchen Leuten raten, die jetzt vielleicht denken, oh, die anderen haben so viel drauf, wo dann so Neid irgendwie hochkommt vielleicht. Was würdest du denen raten?
Raus aus Facebook, raus aus Instagram, weil das ist ja immer so ein Faktor, dass man immer da denkt, das Gras ist grüner und die anderen sind eh alle viel besser und haben viel mehr Erfolg. Und oftmals finde ich, ich habe es auch schon mitbekommen, ich habe eine Freelancerin online verfolgt und habe sie dann kennengelernt und habe gemerkt, sie ist überhaupt nicht so erfolgreich, wie sie sich auf ihrem Instagram-Account darstellt. Und deswegen kann man das alles gar nicht als wahre Münze nehmen, weil das ja eigentlich nur eine Darstellung ist von Leuten, die nicht so sein muss. Und deswegen schau da gar nicht drauf und bleib bei dir und kümmere dich um dein Business. Und das ist eigentlich Quatsch, da immer so viel bei anderen zu schauen. Wenn, dann lass dich noch inspirieren, was die gut machen, was du cool findest, und nimm das in deine Arbeit mit auf. Also jetzt nicht kopieren, aber ich lass mich immer, schau auch viel bei anderen und schau, was da cool ist, und nimm das dann für mich. Das ist eigentlich auch sehr praktisch.
Das ist ja auch so, Pinterest und diese ganzen Dinger sind ja irgendwie dafür, ne? Dass man Inspirationen irgendwo herkriegt und nicht, um sich irgendwie selber zu vergleichen die ganze Zeit.
Eben.
Vor allem, sobald man zu viel von seiner eigenen Arbeit verliert, ist es ja auch nicht mehr seine eigene Arbeit. Das ist ja immer das Schade daran. Dann arbeitet man nur noch pseudomäßig hinter fremden Ideen. Das funktioniert nicht auf Dauer.
Absolut.
Alles schon mal mitgesehen so. Aber kommen wir zu unserer Traditionsfrage. Kennst du die? Ich schätze mal noch nicht. Unsere letzte Frage im Podcast jedes Mal. Und zwar der eine wahre Tipp, den du einem Freelancer mit auf den Weg geben würdest.
Der eine war, kann ich kurz überlegen, lasse ich mal.
Klar, und muss nicht zum Thema sein jetzt. Also es muss jetzt nicht zum Thema, wie hebt man sich von der Konkurrenz ab sein, sondern ganz allgemein gesprochen vielleicht, zahl deine Steuern oder was auch immer. Wovon wir mal ausgehen, dass das jeder tut?
Ja, ich glaube, vor allem wenn man startet, hat man ganz viel Unsicherheit, viel Ängste, und ich würde sagen, es ist okay, am Anfang unsicher zu sein und immer ein bisschen so das Sicherheitsdenken, was einem ja auch eingetrichtert wird von der Gesellschaft, von der Schule, mach Ausbildung, mach Karriere, kauf dir ein Haus, kauf dir ein Auto. Aber irgendwann wird es Zeit, das mal loszulassen. Weil ich finde eben, unsere 40-Stunden- Arbeitswoche ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das ist eigentlich eine Form aus dem Industriezeitalter, was überhaupt nicht mehr heute verloren hat. Und es wird Zeit, dass einfach viel mehr Menschen Freelancer werden. Und man muss keine Angst haben, weil irgendwann, wenn du, umso länger du dabei bist, umso genauso sicher oder beziehungsweise unsicher sind deine Auftraggeber, weil wenn du eine Festanstellung hast, dann kann dein Job auch irgendwann weg sein. Es gibt ja auch ganz viele, die nur noch befristete Verträge haben, gerade in Redaktionen. Und deswegen denke nicht immer, dass Freelancer-Leben unsicher ist. Es ist nicht viel unsicherer wie als Arbeitnehmer, und irgendwann wird es einfach Zeit, mal diese Angst loszulassen, vor allem wenn du dann schon ein bisschen dabei bist, dann brauchst du wirklich keine Angst mehr haben. Und ich bin ein Mensch, der sich auch immer anfangs viel Kopf macht und wird es, klappt es. Aber ich bin mittlerweile wirklich entspannt in dem Thema und hoffe eben viel mehr Menschen noch zu bewegen, Freelancer zu werden, weil ich finde, unser altes Arbeitssystem ist null zeitgemäß mehr im Jahr 2019.
Nee, mal sehen, was sich da in den nächsten Jahren in Deutschland so tut. Ich meine, in Amerika ist das ja schon eine ganz andere, also ist diese Bewegung, wenn man das so nennen will, an einem ganz anderen Punkt schon.
Genau.
Mal sehen, was hier passiert. Also Deutschland wird ja auch arbeitstechnisch in irgendeiner Form eine Reform haben.
Erleben. Hoffentlich, ja.
Sicherlich, irgendwas wird passieren. Mal sehen, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, Freelancing oder generell Selbstständigkeit wird schon eine größere Rolle in Zukunft auch hier spielen, ne?
Mhm.
Und wenn man überlegt, wenn man Buchhaltung und dieses sich selber versichern mal ausklammern würde, dann ist eine Selbstständigkeit gar nicht so anders als jetzt ein Angestelltenverhältnis. Also diese
total.
Sachen.
Genau.
Und wenn man davon die Angst verlieren kann, dann ist auch die Angst vor der Selbstständigkeit vielleicht nicht so groß.
Eben, viele haben halt immer Angst, dann krank zu werden oder irgendwas, aber nach 6 Wochen, dann bekommst du ja auch ganz normal dieses Krankengeld. Und du musst dann nicht ewig, du fällst dann in Deutschland nicht in ein soziales Loch und bist dann obdachlos unter der Brücke. Also dir kann nichts passieren. Und ich glaube, das ist halt noch ganz viel Unwissenheit, weil die Leute denken, oh Gott, was ist, wenn ich mir dann mein Bein breche und nicht arbeiten kann, dann gehe ich bankrott. Und das ist Quatsch. Und vor allem als Freelancer verdient man ja eigentlich auch nicht schlecht und kann sich auch ein kleines Polster auf jeden Fall anlegen.
Ja, man hat in meinen Augen halt mehr Kontrolle darüber, was man zukünftig verdient als
genau.
Angestellter. Da gibt es dann vielleicht 3 Hierarchieebenen höher und dann war es das irgendwann in dem Job. Du kannst natürlich wechseln und so, kannst dann vielleicht in höher bezahlte Jobs wechseln, aber wer hat immer diese Möglichkeit und mehr arbeiten bedeutet nicht gleich besseres Gehalt und so und das ist halt beim Freelancing ja schon anders.
Total, ja. Ich setze grundsätzlich bei jedem neuen Kunden meinen Preis ein bisschen höher. Und in deiner normalen Karriere kannst du vielleicht 2-3 Mal in deiner ganzen Karriere nach einer Gehaltserhöhung fragen. Und dann irgendwann sagt dein Chef auch, nee, jetzt vergiss es.
Ja, sag das den Kunden nicht, dass du jedes Mal den Preis erhöhst. Da gibt es lustige Diskussionen dann drüber.
Hm?
Ronja, wo finden Leute dich, die mehr über dich wissen? Also du hast deinen Blog schon erwähnt. Du hast, glaube ich, noch so einen Kurs.
Genau, der geht jetzt tatsächlich morgen an den Start. Also bei euch wahrscheinlich ist er schon am Start, weil ich weiß nicht, wann die Folge jetzt ausgestrahlt wird.
Am Montag, also ist jetzt schon dann draußen.
Ach cool, okay, ja genau. Die ist nämlich auf freelancer-werden.de. Und der ist wirklich All-in-Komplett-Paket, 10 Module, wo ich alles auch erkläre, von der Krankenkasse, Gründungszuschuss, Künstlersozialkasse, also wirklich alles Technische und alle Mindset-Themen. Wenn jemand sich noch unsicher ist, würde ich mich freuen, wenn er da auf der Seite vorbeischaut. Es gibt auch eine kostenlose Freelancer-Kickstart-Challenge und genau.
Wunderbar. Zu der Domain habe ich noch eine lustige Anekdote.
Ja.
Die Domain hatten wir vorher irgendwann mal benutzt, ich glaube, wir wollten da mal irgendeinen Blog drauf starten.
Echt?
Und haben dann gesagt, ach nee, wir machen das lieber unter unserem Branding und nicht unter dem Namen. Und haben die dann quasi irgendwann auslaufen lassen.
Ja, ich habe mich total gewundert, dass die frei war. Wann habt ihr sie dann wieder freigegeben?
Weil ich hab's jetzt gute Frage. Ich glaube, 2016 haben wir sie registriert und dann ein Jahr später, glaube ich, war ursprünglich gedacht, dass wir für Goodlands dort den Blog haben, haben das aber verworfen, die Idee irgendwann, weil haben wir es dann lieber unter unserem Branding gehabt und ja, dann wirst du sie wahrscheinlich irgendwann letztes Jahr oder so.
Genau, letztes Jahr mehr.
Moment, die Domain kennst du doch irgendwo.
Echt, ist ja witzig, ja. Weil ich ist echt eine coole Domain und sehr voll schwierig, noch coole Domains zu finden.
Das stimmt. Mit den neuen Tab-Level-Domains ist es ja einfacher geworden, aber mit den neuen Endungen da, aber ja.
Ich hoffe, ihr ärgert euch jetzt nicht.
Nein. Sie ist in guten Händen, also.
Okay, ja.
Ja. Sonst weitere Profile bei dir, Instagram vielleicht noch?
Genau, da bin ich unter generationy.de.
Okay. Verlinken wir alles in den Shownotes und.
Ich schicke es euch nochmal vielleicht.
Genau, cool. Gerne. Dann vielen Dank, dass du hier warst, Ronja.
Und danke euch.
Erzählt hast.
Ich gehe jetzt an den Strand.
Ich danke mich auch.
Was, bitte?
Ich gehe jetzt an den Strand.
Du danke, gehst jetzt an den Strand.
Das hat nein, uns auch gefehlt, dass uns das jemand sagt.
Hier ist nicht so gutes Wetter. wenn ihr Austausch mit anderen Freelancern sucht, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe Freelancer-Kooperation und Austausch oder unser Slack-Workspace, da findet ihr auch andere Freelancer. Wenn ihr das Freelancing lernen wollt, zumindest die Grundlagen, haben wir auch so eine kleine App für euch, wo wir so ein paar Lektionen drin haben. Die könnt ihr kostenlos herunterladen, Link in den Shownotes. Und wenn ihr unsere Doku noch nicht gesehen habt über das Freelancing, dann checkt auch gerne den Link aus. Der ist auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Servus.
Ciao.